Der Sinn des Lebens ist, dem Leben einen Sinn zu geben. Was hältst du von dieser Aussage?
Ich stelle mich zur Verfügung für den Sinn des Lebens.
Das heißt, du weißt eigentlich gar nicht, was der Sinn des Lebens ist. Was war für dich damals die Antwort, was der Sinn deines Lebens war?
Dass ich mich intellektuell darüber austausche mit anderen, hat vielleicht mir eine gewisse Wichtigkeit gegeben. Gibt es irgendein Wort, die für dich nicht Spiritualität ist?
Von diesen genannten?
Ja.
Nee.
Alles Spiritualität.
Alles. Heute weiß ich, Kreativität ist für mich hochspirituell. Was sagen denn die weisen, berühmten Persönlichkeiten der Vergangenheit und auch die Religionen zum Sinn des Lebens? Willst du das hören?
Ja, das will ich hören. Das will ich hören. Komm, erzähl mal bitte.
Ja, mein Pam.
Hi, Philipp. Du siehst fröhlich aus heute.
Ach ja, ich bin gespannt, was dieses Thema bietet, der Sinn des Lebens.
Ah ja.
Wir sprechen über den Sinn des Lebens.
Wir sprechen über ein ganz kleines Thema heute, ne?
Einfach eins der wahrscheinlich heiß debattiertesten philosophischen Themen aller Zeiten, so ungefähr.
Ja.
Sicherlich ein Grund, warum Religionen entstanden sind. Und
hast du das Gefühl, dass du in deinem Leben viel darüber debattierst?
Ja, früher.
Früher, ja.
Früher wirklich sehr viel. Ich bin ja so ein Hobbyphilosoph.
Ja, ja.
Schon als Teenager gewesen und hatte auch einen Freundeskreis so mit 15, 16, wo wir ganz viel so philosophiert haben. So bis 18 habe ich das sehr gerne gemacht. Und zu allen möglichen Themen. Und
kannst du heute sagen, ein paar von den Argumenten, die für dich damals galten, die für dich heute ganz deutlich nicht mehr gelten, kannst du da ein paar Argumente erinnern?
Oh, das ist eine gute Frage, die nicht mehr gelten.
Ja. Also eigentlich, klar, auch die gelten, aber ich finde erstmal interessant, das ist ja oft so, ne? Mit 18 denkt man so und
ja.
Später im Leben hat sich das ein bisschen geändert.
Nicht mehr gelten. Fällt mir jetzt gerade nichts ein. Lass mich noch mal ganz kurz überlegen, weil das finde ich eine spannende Frage. Boah, nee, ist ganz interessant, weil jetzt das Gefühl ist eher, die gelten umso mehr. Die haben sich bewahrheitet.
Ach.
Aber vielleicht das könnte vielleicht eine Sache sein, die Bedeutung von mir selbst habe ich damals, glaube ich, größer gesehen. Also also im Sinne von so ein gewisses Grundhaltungsgefühl, ich brauche niemanden. Beziehung ist, ja, Freunde und Familie ist wichtig, natürlich, klar, ist auch so. Aber eigentlich bin ich so ein Einzelwesen, das Beziehungen führt mit allen möglichen Menschen. Aber den Sinn des Lebens muss ich alleine herausfinden, den muss ich alleine gestalten, also es war ein, ich muss ihn machen. Ich muss es tun, den Sinn des Lebens tun.
Und du musst was leisten, ne?
Ich muss den Sinn des Lebens erfüllen. Ich muss ihn, also da war auch viel Muss drin, ne? So dieses.
Anspruch, das war ein Leistungsanspruch.
Ich muss ihn erstmal finden. Wenn ich ihn nicht finde, ist schon schwierig, weil dann, jetzt komme ich so langsam wieder rein. Ich muss den Sinn des Lebens finden. Und dann muss ich dem Sinn des Lebens folgen. Und alles, was so ein bisschen abweicht davon, wäre schon quasi nicht mehr Teil vom Sinn des Lebens. Ich glaube, das habe ich etwas. Ich bin etwas.
Da merke ich ganz deutlich, bei mir war das wesentlich weiter entfernt von mir.
Sag mal.
Also ich spielte da gar keine Rolle. Es ging nur darum, dass ich mich intellektuell darüber austausche mit anderen, hat vielleicht mir eine gewisse Wichtigkeit gegeben, aber nicht im Sinne von Sinn des Lebens, sondern im Sinne von, dass mir anderen darüber im Austausch, in Beziehung sein, im Austausch und diskutieren.
Ja.
Ich meine, ich habe das schon öfter im Podcast gesagt. Es gibt für mich ein Bild sofort kommt und das war Joan Baez Musik. Ich hatte auch lange dunkle Haare. Diese lange rote Fingernägel und die Zigarette dazwischen. Es ist, also alles ist wie eine Pose, ne? Das alles war meine intellektuelle Input zum diesen mit anderen diskutieren über Sinn
des Lebens. Ich denke an ein Bild von, ist es Coco Chanel? Die auch diese Zigarette, oder wer war das? Diese, mit diesem langen schwarzen Stiel. War das Audrey Hepburn, was nicht? Ich glaube, es war Coco Chanel. Ich bin mir nicht sicher, aber ja, habe ich auch so im Bild
ja,
gerade.
Ja. Ja. Und wenn man finanziell gut situiert war, gerade mal so, oder jemand hat es geschenkt, dann gab es Sobrani-Zigaretten. Und die haben so wunderschöne unterschiedliche Farben mit Goldspitze. Und das, also. Aber man sieht, wie viel Image in dieses Bild war damals. Obwohl ich schon sagen würde, dass der ursprüngliche Suche war schon da. Also diese, eine Tür zu finden. Aber ich habe es leider in den Austausch. Es ging mehr um organisierte Religion zu kritisieren. Und Existentialism, ne? Wir waren halt sehr mit Sartre und Existentialism.
Ja, das ist
war der Ersatzreligion.
Religion war für mich früher per se schlecht. Per se. Einfach, ich habe gar nicht hinterfragt.
Ich glaube, ich habe mir nie getraut, das als schlecht zu erleben oder zu sehen, weil ich ja bin, als junger Mensch bin ich im Kindergarten und Kinder, diese Sonntagsschule, und ich bin schon ein bisschen zur Kirche gegangen. Und die Geschichten fand ich schon immer irgendwie ganz nett, glaube ich. Aber und ich glaube, dieses Gute, diese moralisch Gute war immer so ein bisschen Anziehungskraft da drin. Also ich habe mir nicht so richtig getraut, Religion richtig schlecht zu machen. Aber die Menschen, die es extrem, also extremer Puritanismus oder extremer Katholizismus, wo die wirklich mit dieses Ketten und Peitschen und was sie da alles gemacht haben, das habe ich mir schon erlaubt. Aber es ging um die Diskussion per se. Es war wirklich diese Image-Thema. Mein Gott, kam ich mir toll vor, in diese Situation mit anderen zu sitzen und drüber zu diskutieren. Und wirklich extrem. Also nicht bis 1 Uhr morgens, sondern bis 5 Uhr morgens. Mhm. Der Tag konnte neu beginnen. Wir waren immer noch in dieser Situation mit Kaffee und immer wieder Kaffee und.
Ja, das kenne ich auch. Ja, ja, bis morgens. Was ist bei dir etwas, was du losgelassen hast, was du früher total dachtest, ist Teil von Sinn des Lebens?
Oh, ich bin so offen geworden. Für mich ist okay, also für mich ist ganz deutlich, heute ist das Leben sinnvoll. Also ich bin gut in Kontakt mit diesem Sinn des Lebens. Und das hatte ich natürlich damals nicht. Ich hatte überhaupt keinen Kontakt zu meinem Körper, Erdung, noch irgendwas. Da. Also Körper war mehr Schwimmen oder Sport. Also ich hatte keinen Kontakt im Sinne von inneren Kontakt. Und für mich ist es, diese unglaubliche Entdeckungsreise ist einfach immer weiter dahin zu diesen Sinn, den wir einfach haben. Heute durch unseren Enneagramm-Stil und durch die Transformation der Energieleidenschaft zu Tugend, und dass wir ein Vehikel werden, so dieser Durchlauf für diese Holy Ideas. Mehr Sinn braucht man auch nicht, würde ich sagen. Das genügt vollkommen. Ist Arbeit genug? Ist Arbeit intensiv genug? Und ist ein Lernweg, die intensiv genug und die auch nie aufhört. Also wir sind ja ganz klar dann auf diese Weg des sich entfalten, basiert auf the inner knowing. Also der Information, wo es hingeht, was der nächste Schritt ist, kommt immer aus diese inner knowing. Und ich meine, diese inner knowing habe ich ein Buch darüber gelesen, sagen wir mal vor 25 Jahren, wo ich einfach innerlich erkannt und gewusst habe, dass es stimmt, obwohl ich noch nicht begriffen hatte, wie sich das anfühlt, innerlich so ein geleitetes Leben. Also damals hatte ich natürlich noch nicht so viel Erfahrung mit der Entwicklungsweg und Enneagrammarbeit. Aber ich innerlich habe ich schon diesen ganz starken Erkennungsmomente gehabt, so. Irgendwie stimmt es, wenn ich es noch nicht kann, so. Ja. Also insofern komplett offen, ja.
Was war für dich damals, also das jetzt heute, was war für dich damals die Antwort, was der Sinn deines Lebens war? Weißt du das noch?
Es war ein intellektueller Sinn. Es war ein intellektueller Sinn. Ich befürchte, es hatte ganz viel mit Image zu tun, also intellektuellen Image. Also ich wollte immer schon als intelligent wirken. Und intelligent in dem Sinne Eloquenz, also sprachlich Eloquenz. Jemand erreichen durch Worte. Ich habe unheimlich gerne in der Schule Essays, also Aufsätze geschrieben. Und das war immer diesen Drive, Menschen zu erreichen mit meinen Story, ne, mit was ich zu erzählen habe.
Ja, okay, das ist interessant. Das habe ich auch. Das ist sehr ähnlich zu dem, was du sagst.
Ja, ja.
Mein Wort war und ist tatsächlich auch heute noch Inspiration.
Ja, ja. Und ich meine, wir kennen das heute, aber wenn man wirklich hinguckt, es war schon immer so, das Gefühl von in Beziehung sein, in Verbindung sein, ich kann es jetzt richtig nachspüren, damals, meistens war man schon irgendwie unterwegs gewesen, man hat schon ein bisschen gefeiert, und dann kam man nach Hause mit so ein paar, ne, zwei, drei Leute. Und dann saß man hin in der Küche und fängt an, Kaffee zu trinken und zu diskutieren. Und das ist das, was wirklich das Schönste an dem Abend eigentlich war. Richtig in Verbindung sein. Und man spricht und erlebt diese Resonanz. Wir sind alle im selben Feld unterwegs mit Reden. Und das Feld entwickelt sich natürlich auch so ein bisschen auch intellektuell dadurch, dass wir so gut in Verbindung sind. Und das ist einfach spannend, interessant, fühlt sich super an.
Also für dich war es gar nicht so wichtig, die Antwort zu finden.
Ich befürchte nein, weil ich damals wahrscheinlich noch nicht gewusst habe, dass es eine Antwort gibt. Ich glaube, ich war da schon agnostik in dem Sinne. Ich wusste nicht, ob es eine Antwort gibt. Also das Staunen über diesen Weg ist einfach, dass es immer wieder klarer wird, wie erlebbar die Antwort ist, wenn man diese innere Arbeit macht, wenn man die Praxis, nur Atem, Lenkung der Aufmerksamkeit, innere Praxis, wie erlebbar diese ganze Innenleben wird. Und das ist über dieses ganze Innenleben erleben wir. Der Sinn des Lebens, wie sich das entfaltet, wie es aufsteigt, wie es durchkommt, das habe ich nicht gewusst, dass man es erleben kann. Was war dein Bild von, ich meine, wenn ich das Wort Spiritualität sage, was war dein Bild, Begriff, Verständnis von Spiritualität?
Also, Spiritualität ist tatsächlich bei mir ein Wunderpunkt gewesen, weil ich Spiritualität immer mit Religion in Verbindung gebracht habe. Und für mich war Religion damals, ich war quasi Anti-Religion, weil ich früher, mein Weltbild früher war sehr leicht. Als ich Teenager, so bis, ich sag mal, bis ich 20 oder dann ein bisschen älter wurde, war mein Bild sehr leicht. Es gibt nur Individualismus. Also es gibt keine quasi Gemeinsamkeiten zwischen Menschen. Es gibt nur 8 Milliarden komplett einzigartige Geschöpfe, die keine Gemeinsamkeit haben, so ungefähr. Die einzige Skalierung war der Grad an Arschloch, den die Person hat. Entweder du bist halt ein Riesenarschloch oder bist kein Arschloch und bist cool. Und dazwischen eine riesige Nuance und Individualität. Was das mit Spiritualität zu tun hat, kannst du ja denken, nämlich gar nichts. Aber ich
finde es so interessant, wenn ich dir zuhöre, dann höre ich schon Zyptyp, weißt du? Also für mich gab es das nie, das Bild, was du eben beschrieben hast.
Ja.
Gab es nie. Ich war natürlich immer in Familie, in Freunde, in der Sportgruppe. Also es war immer Menschen, so eine Geklüngele von Menschen irgendwie. Schon interessant.
Und ich habe auch immer Absicht unterstellt. Also mit dem Arschloch sein,
ja, ja,
kam auch immer, der macht das mit Absicht, Und natürlich, aus heutiger Sicht, weiß ich natürlich, alles, was ich mit meinem Herzzentrum und Enneagramm-Stil nicht gut fand, war natürlich das Arschloch dann,
die andere Person,
also jemand, der einfach Beziehungen nicht wertschätzt, der einfach lautstark Konflikte eingeht, war ganz klar ein Arschloch, ganz klar. Da gab es keine zweite Meinung von mir. Ja, also es ist sehr, sehr viel nuancierter geworden, um nicht zu sagen, vielleicht das, was wo ich am meisten von meiner ursprünglichen jugendlichen Naivität und einfachen Weltbild abgerückt bin. Aber ja, und ich, also Spiritualität dahingehend, ich hätte dir, das ist, hat sich auch nicht unbedingt geändert, ich hätte, das Wort Gott haben wir auch debattiert, ich hätte eine Stunde gebraucht, um zu erklären, was für mich Gott bedeuten würde, aber ich hätte vehement verneint, dass es irgendwas mit irgendwelchen Religionen zu tun hat. Also ich hätte gesagt, Gott hat für mich nichts mit Religion zu tun, aber ich kann dir eine Stunde lang erklären, was es für mich bedeutet. So, dann
erzähl mal, was hat Gott für dich bedeutet damals?
Damals war das für mich einfach Indoktrination. Ich habe Institution und das, was tatsächlich als Lehre in den Büchern tatsächlich im Subtext, ne, die eigentliche Weisheit, die da drin steckt, das habe ich nicht differenziert. Für mich war Christen oder auch Muslime tatsächlich egal. Pack die alle in einen Sack, die folgen einfach blind irgendwelchen Indoktrinen. Und also das war wirklich unglaublich undifferenziert. Du glaubst an etwas, ne? Das Wort Glauben war für mich ein Glaube im Kopf. Du glaubst auch an den Weihnachtsmann, du glaubst auch an den Osterhasen. Also so auf der Art war ich bei Spiritualität unterwegs mit 14, 15, 16.
Ja.
Ja, also du hörst schon, ist ein bisschen anders als heute. Ich muss aber dazu sagen, ich bekenne mich immer noch nicht und glaube, werde auch nie mich zu einem bestimmten Religion bekennen, als ich bin jetzt gläubiger Christ oder gläubiger Buddhist oder gläubiger Muslim oder Islam, Judentum. Also ich schaue heute mehr auf die Gemeinsamkeit und das, was alle Religionen sagen eigentlich, und erkenne für mich Inhalte daraus, die ich entweder unterstütze, die ich größer machen will, und ich erkenne Anteile daraus, die ich loslasse.
Hm.
Also wenn man zum Beispiel die Bibel nimmt, da stehen ja auch grandios schlimme Sachen drin, also Homophobie und Vergewaltigung von Frauen und also das ist ja teilweise ein Horrorbuch. Aber für mich ist es eine Schrift, die mündliche Tradition 2000, 3000, 5000, wahrscheinlich 10.000 Jahre alt. Für mich bleibt aber immer noch, was ist dieses Schöne und was ist die Moral von der Geschichte? Was ist die Moral von der Geschichte? Und ich finde, da achte ich heute mehr drauf als das, was wirklich schwarz auf weiß da drin steht.
Ja, ja. Also was ich bemerke, ist, wenn ich reflektiere, da irgendeine suchende Teil war immer da, das bemerke ich. Also dieses agnostische, obwohl ich mich als Atheisten bezeichnete, weil es damals schick war, das schien mir intellektuell ein Gewinner zu sein.
Ja.
Aber da drin war immer diese Suchende. Und als ich etwas älter war, das Wort Glaube hat mir nie gefallen. Das weiß ich auch, es hat mir nie gefallen. Also das war mir nie genug. An der Stelle brauche ich Expertise. Meinetwegen auch Lernen von Experten. Also ich muss nicht die Expertise selber haben, damals schon gar nicht. Aber Glauben war für mich nie genug. Und dieses Gefühl, nochmal was zu lesen. Also Paramahansa Yogananda, Das ist so der erste spirituelle Lehrer, der wirklich von Osten Richtung Los Angeles gekommen ist und eine ganze Bewegung mit sich gebracht hat, auch, glaube ich, für der spirituelle Lehrer sehr bekannt war in Kalifornien. Ich denke in die 60er Jahre, vielleicht, ich weiß es nicht ganz genau, wann das war, aber irgendwann hatte ich einen Klavierlehrer, der mir dieses Buch empfohlen hat. Und ich, das Buch habe ich gelesen, weil er mir das empfohlen hat. Also der Klavierlehrer vertraute ich. Er war für mich ein akzeptabler Referenzpunkt, um zu sagen, okay, dann lohnt sich das Buch zu lesen. Und ich habe, das war das erste Buch, was ich über Spiritualität gelesen habe. Und ich auch da, ich kann erinnern, so wie das Inner Knowing, mein Körper hat resoniert. Es gab energetische Reaktionen, wo ich bemerkt habe, wow, da passiert es, was ich bemerken kann, während ich lese. Und das hat mich schon beeindruckt. Und das war auf jeden Fall, würde ich sagen, das Fenster ist ein bisschen mehr aufgegangen. Also dieser agnostische Aspekt war noch neugieriger und noch, ja, gibt es denn doch was und was gibt's da? Und dann kam eben die Phase, also auf jeden Fall mit Helen, diese physische Erfahrung, als ich mit sie übersetzt habe und als ich eine Herzmeditation gemacht habe. Ich fange an zu merken, dass mein Körper resoniert auf bestimmte Inputs, die was mit Spiritualität zu tun haben oder zumindest mit einer inneren Entwicklung zu tun haben. Und das war eigentlich, das war mein Reality und mein Evidence, weil ich brauche kein Glaube, ich brauche Realität, Bemerken, ja. Evidenz. Das ist, glaube ich, der größte Unterschied, was mir wirklich unheimlich geholfen hat, weiter auf den Weg zu gehen und dann auch nicht aufzugeben. Niemals, niemals aufgeben.
Und da kann ich komplett mitgehen. Also für mich, die Antwort, die ich damals schon immer hatte, warum es eigentlich absurd war, dass ich mich Atheist bezeichnet habe, schon damals, schon als Jugendlicher, ich habe aber den Brückenschlag nicht hinbekommen. Für mich war Kreativität schon immer mein Sinn des Lebens.
Mhm.
Und ist es, glaube ich, auch heute noch. Also zum Großteil ist das, was mich leitet auf dieser Welt, ist Kreativität. Sowohl, dass es mich anzieht wie ein Magnet, als auch, dass es die Richtung, in die ich mich entfalten will, in die das Leben sich entfalten soll, in Richtung Kreativität ist und von Kreativität geprägt ist.
Ja, ja.
Was ich aber damals nicht verstanden habe, ist, dass Kreativität ein absolutes Mysterium ist. Wo kommt das her? Wo kommt das Gefühl von Flow, das Gefühl von, die Antwort kam nicht aus mir, es ist passiert, dass ich da keinen Brückenschlag zu irgendwelcher Spiritualität gesehen habe oder nicht. Vielleicht gab es einfach diese Debatte nicht bei uns, ne, dass jemand diese Meinung, diesen Gegenpunkt angenommen hat. Aber auf jeden Fall, heute weiß ich, Kreativität ist für mich hochspirituell. Es ist letztendlich das, was mich dazu eigentlich fast geleitet hat, zu sagen, also das ist mein Glaube sozusagen. Also Glaube ist für mich ein schwieriges Wort, aber mein Erleben, was du sagst, ne? Ich muss es in der Realität.
Eine evidente Realität, also Evidenz, ne? Und Realität, genau. Dass wir das zusammenbringen. Aber genau. Ich muss dir jetzt mal fragen, Philipp, das Wort Spiritualität, ich benutze es nicht sehr oft. Ich glaube, früher, weil ich es ein bisschen abgehoben empfand, ja, sich irgendwie als spirituell zu bezeichnen oder ein Mensch als spirituell zu bezeichnen. Aber was ist es? Und die Worte, die wir heute benutzen, ganz viel, ganz oft und schon lange, sind Intelligenz und Energie und Lebendigkeit.
Bewusstsein.
All diese Worte.
Evolution, Entfaltung.
Ja, ja.
Empfängliches Bewusstsein, empfangen, hingeben,
ja.
Liebe,
ja.
Begeisterung,
ja.
Dankbarkeit,
Enthusiasmus, ja. Inspiration, Kreativität,
Wille,
ja. Intention, welche Intention hinter den Willen oder in den Willen steckt.
Ja. Auch diese
Fokus
Nichtbewertung.
Ja, ja. Die fokussierte Konzentration auf. Auch dazu.
Verletzlichkeit. Verletzlichkeit, Intimität, Schwäche. Definitiv, finde ich, gehört auch da dazu in diese Welt.
Und Offenheit, also offenes Kopfzentrum, offenes Herzzentrum, offenes
Neugierde.
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 Ja. Liebe.
Hatte ich schon, aber ja.
Kann man gerne noch mal sagen. So, und ja. Wir haben schon so viele Worte
benutzt. Ja, ja.
Gibt es irgendein Wort, die für dich nicht Spiritualität ist?
Von diesen genannten?
Ja.
Nee.
Alles Spiritualität.
Alles.
Warum es reduziert wird auf ein Wort, ist, glaube ich, die Phase des Lebens, wo wir alle diese anderen Worte noch nicht für uns erarbeitet haben, erforscht haben, bis zu Erfahrungswerte. Also ein Wort,
ja.
Kognitiv und in Unterhaltung auf eine kognitive, intellektuelle Ebene, so wie damals, es geht, kann sehr interessant sein, aber wirklich interessant wird es erst, wenn es zu einer Erfahrung, wenn wir so viel damit arbeiten, reden, Praxis machen, dass es so eben diese evidente Realität wird, dann wird das Wort erfahren im Körper als Erfahrung, die uns die wirkliche Bedeutung auch bringt. Dann verstehen wir das auf diese tiefste Ebene. Ja, und das finde ich wunderschön, mit dir darüber zu reden.
Ich habe noch ein Wort und da will ich auch eine Geschichte zu erzählen. Energie. Energie ist etwas, was ich immer nicht greifen konnte. Da hatte ich keine Bewertung in dem Wort. Also ich fand's nicht unbedingt suspekt, wenn jemand sagt haben, ich erlebe die Energie eines Menschen oder eines Raumes oder so. Das konnte ich nachvollziehen. Aber es war trotzdem so, ich konnte es nicht fühlen so oft. Mittlerweile ist es natürlich auch anders. Aber dann kam ich in tatsächlich dein Wachstumsseminar, das erste Mal, wo ich dabei war, 2016 oder so. Und und das war das erste Mal, wo ich eine Aufstellung erlebt habe. Ich habe schon viel davon gehört von meiner Mutter und grundsätzlich so, was ist Aufstellung, wie funktioniert Aufstellung? Und dann habe ich es erlebt. Ich habe nicht nur aufgestellt, ich wurde auch aufgestellt als Stellvertreter. Enneagramm-Aufstellung. Also die Enneagramm-Struktur wurde aufgestellt, die Persönlichkeit. Und ich habe Impulse gehabt, etwas zu tun, etwas zu sagen, etwas zu fühlen, was ich niemals in meinem Leben vorher gefühlt habe, was ich niemals vorher gesagt, gedacht habe. Ich hatte, es ist etwas passiert, was ich nicht erklären konnte. Und für mich war das erstmal total komisch. Wie kann es sein, dass ich jetzt diesen Satz sagen will, obwohl der normalerweise in meinem Leben gegen jegliche Glaubenssätze von mir gehen würde, den würde ich niemals laut aussprechen. Es hat sich richtig angefühlt. Ich war Bauchzentrum einer Acht. Ich wurde als Bauchzentrum aufgestellt und ich habe, obwohl es tränenreich war und die Leute geweint haben in dieser Aufstellung, hatte ich immer noch das Gefühl, ich hatte es, also das war ganz am Anfang der Aufstellung, wo wir noch nicht sehr viel aneinander, also wo die Teile sehr einzeln waren. Und ich hatte überhaupt keine Empathie mit diesen Leuten, die gerade weinen. Ich habe die abgewertet, ich habe gedacht, die sind Schwächlinge und was soll das eigentlich und jetzt weinen und Manipulation. Ich hatte so richtig dieses Gefühl von, was machen die da jetzt gerade? Ja, und das ist für mich, wäre so fremd gewesen in meinem normalen Leben. So, ich erzähle diese Geschichte, weil ich bin aus diesem Seminar raus und dachte mir, es ist wahr. Ich habe es jetzt erlebt, Energie ist wahr. Es ist nicht erklärbar, warum ich diese Impulse habe. Es ist nicht erklärbar, warum danach hat die Person, die aufgestellt hat, die Acht, hat ja auch gesagt, genauso ist es in mir, den ganzen Tag. Also sie konnte es das total in sich erkennen. Ja. Es war also eine wahrhaftige Erlebnis auch für die Person selbst. Und ich dachte mir, okay, an dieser Stelle werde ich aufhören, den Versuch zu wagen, es erklären zu wollen.
Ja.
Und einfach nur, es ist Realität.
Ja, ja. Ja, genau das, wenn wir hier über den Sinn des Lebens sprechen, jetzt spreche ich für unsere Zuhörer an. Mach euch auf diese, es ist eine Entdeckungsreise. Es gibt reale Erfahrungen, die Teelöffelchen für Teelöffelchen und Schritt für Schritt, kleine Schritte. Aber wenn wir dafür offen sind, dann gibt es diese reale Erfahrungen. Und alle Geschichten und Bilder und Filme, die sich beziehen auf irgendeine Schatzsuche, von Harrison Ford bis zum, alle diese Geschichten für mich beziehen sich eben auf genau diese Suche, diese Schatz, die du in dir finden kannst. Und du musst halt die Hürden mitnehmen. Du musst halt mal irgendeine Treppe erklimmen, wo es rechts und links in der Abgrund fällt. Und du musst halt den Weg gehen, ne? Aber dann kommst du in Erfahrungen. Und es ist nicht übertrieben. Ich will es nicht größer machen, als es ist. Diese Erfahrung zu machen, in einer Ausstellung so viel Bauchenergie zu haben und Unverständnis für die, die weinen, und so weiter, wo wir wissen, wenn man das Herzzentrum verschließt, dann hat man nicht so diesen Zugang zur Empathie, aber unter Umständen einen sehr guten Zugang zu Bauchzentrum oder Kopfzentrum. Also wir können das genau erleben und benennen für uns. Ich kann diese erste Phase so mit 18, 19, diese totale Identifikation mit Image, diese intellektuelle, wie ich aussehe, wie ich klinge und so weiter. Und dass das der Sinn des Lebens für mich damals war, kann ich erkennen. Ist ja nicht viel, aber immerhin war es ein kleiner Start, ein Anfang. Und immerhin war da drin die Neugierde. Also wir sind gut unterwegs, auch wenn wir noch nicht bewusst nach dem Sinn des Lebens suchen. Dann suchen wir, wo sind wir enthusiastisch, wo haben wir Inspiration, wo wollen wir gerne Zeit verbringen, womit beschäftigen wir uns. Da drin irgendwo findet ihr eure Neugierde. Und wir brauchen diese Neugierde, dieses Suchende, werde zu Suchende. Und dann wirst du, natürlich, du brauchst schon auch ein bisschen Input von außen, ein bisschen Mentorship, ob es auf eine sehr persönliche Art ist oder einfach mit anderen zusammen. Es ist wichtig, dass wir drüber reden. Das ist mündliche Tradition. Wir lernen, weil wir zuhören, wie die anderen darüber reden, ne, über ihren Weg. Ich hatte das zu wenig in meinem Leben, finde ich, merke ich gerade. Ich habe zu wenig wirklich hören können, wie andere ihr Weg gehen. Ich glaube, das ist mehr eine Motivation, warum ich es so gerne mache und unheimlich gerne mit dir den Podcast mache, weil ich glaube, wir brauchen das da draußen. Einfach hören, wie die Leute über ihren Weg sprechen, um vielleicht hier und da mal was zu erkennen für sich oder Mut zu fassen oder noch mehr Neugierde. Sorry, was wolltest du sagen, Philipp?
Ja, alles gut. Ich merke, ich glaube, es ist ein wichtiger Aspekt, den man vielleicht mal aufmachen kann. Der Tod. Ich habe so die Vermutung, dass der Sinn des Lebens deswegen so eine große, wichtige Frage ist, weil der Tod naht. Der Tod naht im Sinne von jeder wird sterben, jeder Mensch, jedes Lebewesen wird sterben. Und eine Antwort darauf zu finden, was mache ich dann damit, mit der Möglichkeit, ein Bewusstsein zu haben. Und ja, wie denkst du im Kontext vom Sinn des Lebens über den Tod? Kannst du das beantworten?
Wenn ich ehrlich bin, ich erlebe es als sinnvoll, als Teil des Sinn des Lebens. Also es hat eine Funktion, ganz deutlich. Also wir gehen unseren Weg in diesem Leben und wir machen unsere Entwicklung, was auch immer das ist. Und wir entwickeln auf jeden Fall mehr Bewusstsein bis zu einem bestimmten Punkt. Dann irgendwann fängt es wieder abzubauen, ist meine Wahrnehmung. Je nachdem, wie weit man ist bis dahin. Also ich würde jetzt hier jemand nehmen wie Arlene Moore, ein Mentor von mir. Sie ist mit 89 gestorben. Und ich würde sagen, ihr Bewusstsein war voll da, bis sie in Koma versetzt wurde. Die letzten 4 Tage. Okay, dann war es nicht mehr da. Aber bis dahin war sie so bewusst und hat Entscheidung für sich getroffen, ob sie jetzt das zulassen will oder nicht im Krankenhaus. Sie hat es zugelassen, bestimmte Medikamente. Sie war noch ganz wach und ganz bewusst und alles, was sie bis dahin gelernt hat. Sie war noch ein Suchender. Sie hat noch einen Meditationskurs online gemacht, als sie 89 war.
Ach was.
Hat sie noch gemacht, ja, hat sie mir erzählt. Und das ist für mich jemand, der so wach geblieben ist, wie es eben geht. Und das ist auf jeden Fall meine Intention und mein Wunsch. Also Sinn des Todes ist, dass du bis zu diesem Punkt noch Lernender bist. Und irgendwann ist dieser physische Körper einfach erschöpft und du brauchst es nicht mehr. Es kann auch nicht mehr deinen Weg unterstützen, wie es bis jetzt getan hat. Also legst du es ab. Du weißt, mein Bild ist, man geht durch die Drehtour und kommt auf die andere Ebene. Dass manche Leute eine Idee haben, dass das viel schlimmer oder sowas wie Hölle oder sowas sein könnte. Also das ist für mich, nein, das gibt es in meinem Leben nicht. Durch diese Drehtour in eine andere Ebene und wir werden was anderes erleben. Aber ich habe nicht die Idee, dass es irgendwie schlechter oder schlimmer oder, also ich glaube, das wird genauso spannend und Entwicklung und weitergehen.
Beeinflusst der Tod, ich meine, du bist 74, ne? Du wirst dich mit dem Thema irgendwie so langsam auseinandersetzen.
Das habe ich sehr gemacht, als meine Mutter starb. Das fing an, dass ich mich mehr damit auseinandergesetzt habe.
Beeinflusst das den Sinn des Lebens für dich?
Nein.
Dass es näher rückt?
Nein, nein. Also, dass ich mir vornehme, bei meinem Tod meiner Mutter, ich bin ja danach, ich habe gehört, yes, dass sie gestorben ist. Ich war in Berlin, also nicht bei ihr, weil es war Covid. Und ich bin ja schwimmen gegangen, ne? So abends um 7, mit einem wunderschönen so Mond über dem Wasser. Ich war wirklich allein, es war kein anderer Mensch da. Und bin wirklich so hinausgeschwommen. Und es war natürlich meine Verarbeitung von die Energie im Körper und so weiter. Aber da kam dieses, ich werde nie bereuen, dass ich sterben werde. Nicht für eine Sekunde, das ist Lebensverschwendung. Und ich werde nie aufhören zu lernen. Also beides ergeben Sinn. Ich werde mich immer freuen über das Leben. Ich sag das, Philipp, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich habe auch mal einen Tag, wo es schwieriger wird und wo ich auch mal ein bisschen paar negativere Gedanken habe. Aber im Großen und Ganzen ganz klar ist, wenn ich unangenehme Gefühle im Körper, verarbeite ich damit. Also ich mache meine Praxis und ich atme immer mehr Akzeptanz und Wohlwollen und ich sorge dafür, dass ich wieder in diesem guten Space bin, wo sich das gut anfühlt und wo ich mein Leben bereichere. Also dieser Sinn des Lebens ist, glaube ich, wenn du Suchender bist und du machst deine Hausarbeit mit diesen Aspekten in dir, die Sucht, pflegt es gut, ernst nimmt, wenn es leidet, wieder dafür gut sorgt, unternimmt, was du unternehmen musst, um Verständnis für irgendwas mehr zu bekommen, mehr Informationen oder Austausch, Beziehung, ein bisschen Unterstützung, wenn du gerade ein bisschen innere Not hast oder so, oder eben die Schritte unternimmst, die du brauchst, um deinen Weg zu gehen. Vielleicht musst du ein Buch, einen Podcast, einen Kurs, ein Seminar, eine Ausbildung, also was immer du brauchst, um deinen Weg gut zu gehen.
Ich merke gerade, ich habe, glaube ich, die Frage jetzt endlich präzise. Ich will die ganze Zeit fragen, was ist heute der Sinn des Lebens für dich? Aber ich finde die Frage zu allgemein. Jetzt habe ich sie präzise. Ist für dich der Sinn des Lebens eine Handlung? Und wenn ja, in welcher Form auch immer, was ist diese Handlung?
Der Sinn des Lebens ist für mich eine Praxis.
Praxis.
Also wenn ich gut geerdet bin und darauf achte, dass ich durchlässig bin.
Das wäre für dich schon der Sinn des Lebens.
Nein, das ist, ich stelle mich zur Verfügung für den Sinn des Lebens, die durch mich leben will.
Okay.
Also meine Aufgabe ist Praxis. und wirklich Hausarbeit. Für mich ist es Hausarbeit. Weißt du, du holst mal den Mop raus und du holst den Besen raus und du machst was, wenn du gerade merkst, oh, ich bin gerade nicht so durchlässig, wie ich sein möchte für meinen, um meinen Sinn des Lebens oder der Sinn des Lebens durch mich möglich zu machen.
Also das heißt, ich verstehe aus deiner Sicht, der Sinn des Lebens ist nicht ein Ergebnis, ein Satz, ein Glaubenssatz, eine Handlung, sondern es ist, der Sinn des Lebens entfaltet sich, wenn du in deiner geerdeten Praxis, Haltung, Offenheit, empfänglichen Bewusstsein bist, dann entfaltet sich der Sinn des Lebens durch dich.
Ja.
Das, okay.
Und ich stelle mich zur Verfügung für den Sinn des Lebens.
Mhm. Das heißt, du weißt eigentlich gar nicht, was der Sinn des Lebens ist. Also gut, dein Ego.
Ich könnte jetzt Worte kommen. Nee, mein Ego besteht. Also das nicht zu wissen ist, glaube ich, ein sehr wichtiger Teil der Praxis. Also wir können nicht vorher wissen, wir können hinterher immer erkennen, wenn wir ein bisschen zurückblicken, noch ein Stück Weg gegangen. Ah, guck mal, das war das und deswegen das und so. Aber das können wir nicht vorher wissen. Wir können es vorher eine Hypothese haben. Das ist okay, solange ich weiß, dass es nur eine Hypothese ist. Aber die innere Haltung ist, ich bin Beginner's Mind und ich weiß nicht, was dann kommt. Kann ich nur hinterher wissen. Und der Sinn des Lebens, diesen Praxis zu haben, aber trotzdem kommen solche Worte wie durchlässig sein für die höchste Intelligenz, die wir zur Verfügung haben. Und das will ich schon. Und da komme ich, das resoniert in mir, wo wir ganz am Anfang gesprochen haben, das Thema Intelligenz. Es war immer irgendwie da. Und ich war ja nun nicht die Beste in der Schule oder irgendwas. Also ich war nicht kein Star Pupil oder so. Aber dieses war immer da. Kann ich heute erkennen. Das hätte ich damals nicht gewusst, dass es da ist. Aber im Nachhinein kann ich es schon erkennen. Und dann Intelligenz würde zu Expertise. Das war das nächste, wonach ich ein bisschen, würde ich sagen, gejagt habe. Und das alles in Schritte zu erkennen im Nachhinein ist natürlich ein Privileg von den Alten. Mit 74 kann man zurückblicken und das alles sehen. Mhm. Es ist schon schön. Deswegen ist auch mit 74 das Leben schön und bereichernd und volle Entdeckungsreise. Also es hört nicht auf. Und ich habe das Privileg, eben diese Unterhaltung mit dir zu haben. Aber auch vorhin, heute Morgen, habe ich nun gerade mal einen Kollege, der auch lange auf dem Weg ist. Und wir kennen uns lange und er ist auch in der Grammar und auch in der Businesswelt unterwegs. Und einfach dieses Wiedererkennenswert. So viele Themen sind einfach, das ist sehr leicht, darüber zu reden, weil wir sind ein ganzes Stück Weg. Wir waren lange in einem Netzwerk zusammen, haben viel, würde ich sagen, uns gegenseitig unterstützt mit Lernen. Ja, also das ist ein Privileg, so mit Menschen unterwegs sein zu können im Leben.
Es gibt diese Aussage, die habe ich, das ist eigentlich der Grund, warum ich über den Sinn des Lebens in diesem Podcast auch, der Anlass dafür, der Sinn, also den habe ich bestimmt 5, 6 Mal gehört in den letzten, im letzten halben Jahr. Der Sinn des Lebens ist, dem Leben einen Sinn zu geben. Was hältst du von dieser Aussage?
Ja, irgendwie schon, ne? Aber ich störe mich an die Worte, ich gebe dem Leben einen Sinn.
Ja, genau.
Ich verstehe die Worte. Ich verstehe, warum man diese Worte denken kann und aussprechen kann. Aber das ist immer diese Präzision. Differenzieren, präzisieren. Die Präzision für mich wäre, es ist der Sinn des Lebens, die gibt es. Es ist deine Aufgabe, es zu entdecken. Bis zu dem Punkt, wo du es durch dich wirklich spüren kannst, dass es durch dich lebt. Du stellst dich zur Verfügung dafür. Und nicht denken, dass du es machst. Also da gehört kein Ego hin. Ich denke nicht. Ich denke schon, dass es öfter nützlich ist für Menschen, was ich mache. Aber ich denke nicht, dass ich weiß, warum es nützlich ist für diesen Mensch. Sondern ich gucke hin und entdecke, ach, guck mal, ach, ach. Also es ist ein ständiges, ach, ach.
Ich hatte da ein Bild dafür. Das habe ich erst vor 4 Jahren, 5 Jahren bekommen, dieses Bild. Tatsächlich in empfänglichem Bewusstsein. Also der Sinn des Lebens, wie auch immer man es nennen will, Spiritualität, empfängliches Bewusstsein, für jeden Menschen, für jeden, ich nenne es einfach mal irdischen Körper, gibt es einen Zug, etwas, das zieht in die Richtung der Entfaltung, wie dein Leben gemeint ist. Und es gibt Ego. Und Ego ist, was drückt. Und mein Bild war, das Ziehen, sagen wir einfach mal, ist Nordausrichtung, ist einfach ein Kompass Norden. Das zieht dich nach Norden. Und dein Ego hat aber andere Pläne und will nach Süden, will nach Westen und kämpft sozusagen gegen dem eigentlichen liebevollen und auch nicht druckmachenden Zug, der dich in die richtige Richtung leiten will. Und die Frage wäre, ist es dir möglich, dass du das, was du, die Richtung, in die du gehst, irgendwie überlappen kannst mit der Richtung, die, wo der Zug dich leitet, wohin der Zug dich leitet, der Magnet, der.
Ja.
So, das war so ein Bild, das ich hatte. Wie stark ist quasi die, sind die Richtungen übereinander einstimmbar oder versucht dein Ego gegen alles anzukämpfen, was deine Leitung, dein Magnet?
Ja, das ist eine gute Frage. Und es erklärt, warum mir das immer so wichtig ist in Coaching und Ausbildung und theoretischen Input, das Kopfzentrum mitzunehmen. Aufgrund von deiner Frage ist mir noch klarer geworden, warum. Ich könnte den Satz sagen, es war mir immer, oder seitdem ich die drei Zentren gut unterscheiden kann, sehr wichtig, das Kopfzentrum mitzunehmen. Mhm. Weil Ego sitzt im Kopf. Mhm. Und wenn ich da nicht genug mitnehme, hast du einen ständigen Widerstand zu alles, was danach kommt in Praxis. Wenn du aber den Sinn von der Praxis auf der Kopfebene, intellektuelle Ebene schon mal bewusst machen kannst und interessant, wenn du da Neugierde auslösen kannst, dann hast du was ausgelöst, was unheimlich hilft, den weiteren Praxis zu machen und dadurch auch intensivere innere Erfahrung zu machen. Guck mal, das ist doch schön. Deswegen Kopfzentrum bitte sehr darauf achten, immer mitzunehmen. Und ich glaube, das ist die Sicherheit, dass man nicht zu sehr abbiegt, auch wenn dieser Druck kommt, weil Druck spürt man im Körper. Druck hat ein bisschen was Verschließendes im Körper. Also man kann erkennen, am Anfang des Weges sicherlich nicht, aber mit der Zeit erkennt man, ist das eher ein Verschließen, ein Widerstand, was jetzt stattfindet, oder ist es eher eine Öffnung mit Liebe, Begeisterung, Enthusiasmus und ein freier Weg nach vorne. Und der freie Weg nach vorne ist natürlich auch nicht immer leicht, weil manchmal ist Widerstand da und trotzdem weiß man, dass der Weg dahin geht. Irgendwann habe ich in einem Podcast beschrieben, wir haben oft das Gefühl, wir stehen an einer Kreuzung und wir müssen jetzt rechts oder links.
Ja.
Das ist oft der Fall. Gerade im Coaching ist das oft der Fall. Aber im Leben ist es oft der Fall. Und ich habe irgendwann gelernt, wenn ich das Gefühl habe, stopp, gehe weder nach rechts noch nach links. Warte, bis der dicke, fette Busch erscheint, was genau dazwischen geht, und mach deinen Weg dadurch. Auch wenn es reißt und wehtut und Spiritual Bungee Jumping und innere Not. Aber ich habe einfach gelernt, und so schlimm ist es nicht, wenn man sich gut erden kann und Akzeptanz und Wohlwollen, das öffnet den Busch. Also diese Erfahrung habe ich irgendwann bemerkt, ja, das ist ein guter Weg nach vorne. Ist das eine Antwort auf deine Frage?
Würde ich sagen, ja. Also es ist ja auch dieser, ich bin tatsächlich ohne Agenda in diese Episode gegangen im Vergleich zu sonst. Normalerweise mache ich mir ein, zwei Gedanken vorher. Jetzt habe ich mir wirklich keine Gedanken gemacht, einfach um es entfalten zu lassen, weil ich dieses Gespräch, was ergibt sich daraus, ne? Deswegen würde ich sagen, ja, das war eine Antwort auf meine Frage. Ich habe aber, was ich tatsächlich aber gemacht habe, ich habe kurz auf dich gewartet, bevor wir aufgenommen haben, und ich habe mal ChatGPT bemüht, 4.5 in dem Fall Deep Research, bemüht, was sagen denn die weisen, berühmten Persönlichkeiten der Vergangenheit und auch die Religionen zum Sinn des Lebens? Ich weiß nicht, ob du das, willst du das hören?
Ja, das will ich hören. Komm, erzähl mal bitte. Das finde ich interessant.
Sokrates, ja. Also jetzt kommen erstmal zwei, drei alte Griechen. Sokrates sagt, ein sinnvolles Leben sei dann, wenn Selbsterkenntnis und Tugend erreicht wird. Das ist übrigens, was das Wort Tugend bedeutet, haben wir sehr ausführlich im Podcast über Platon diskutiert. Und das war Episode...
Das ist mit den Höllengleichnis, ne?
Ja. Ja, das war Episode 167. Also wer da nochmal reinhören will, wie da die Tugend aufgeschlüsselt würde von den alten Griechen. Also
sag das sagt mal ein Wort sagt Sokrates. Tugend, einfach so einen Satz zu Tugend.
Die Tugend ist die höchst. Da komme ich jetzt tatsächlich. Ist es das, was Platon jetzt hier auch beschreibt? Platon sah den Lebenssinn, sagt hier ChatGPT, in der Annäherung an die höchstmögliche Wahrheit, die Idee des Guten. Und die Tugend ist die Idee des Guten und das, was etwas gut macht, zum Beispiel den Menschen gut macht, das zu leben. Das ist die Tugendhaftigkeit, die höchstmögliche Wahrheit zu sehen in dem, was man ist. Ist natürlich ein bisschen abstrakt, aber ja.
Sokrates hat, glaube ich, also diese Demokratie, diesen Stein da auf der Akropolis da oben, hat das ein Stein, der sagt, also Demokratie kann nur funktionieren auf der Basis von, ich glaube, da steht Moral, Ethik und Tugend oder Integrität. Also ich glaube Integrität, nee, es waren drei Worte.
Das weiß ich jetzt nicht, aber ja, wahrscheinlich. Aber
es hat mich sehr beeindruckt, weil ich habe, ja genau, wenn wir unsere Politik angucken, es nutzt alles nichts. Demokratie kann nur gut funktionieren, wenn die Werte auch einigermaßen stimmen, die übereinstimmende Werte, ne? Ja.
Und letztendlich ist es Aristoteles stimmt damit überein. Kommen wir zu, was sagt Epikur? Das ist ja, glaube ich, was dich interessiert. Du hast ja. Soweit ich weiß, eine Affinität für ihn.
Sehr große, ja.
Epikur hielt Lust für das höchste Gut. Verstand darunter.
Passt zu mir.
Er verstand darunter vor allem die Abwesenheit von Schmerz und Angst. Ja. Also durch bescheidene Lebensführung, Freundschaft, Wissen und Mäßigung erlangt man die Ataraxie. Das ist die Seelenruhe. Und Aponia, Schmerzfreiheit.
Ja. Ein Zustand. Sag mal das erste Wort nochmal.
Ataraxie. Sag mal. Noch nie gehört vorher. Seelenruhe ist die.
Seelenruhe.
Seelenruhe und Schmerzfreiheit sind der Zustand gelassener Glückseligkeit.
Ja. Leidfrei. Hören wir doch. Ja, absolut. Also Epikur, ich liebe Epikur. Leidfrei, also letting go of suffering, ne? Das ist ja schon lange, lange ein Thema für mich und auch anderen darin zu unterstützen. Und auch diese Akzeptanz, also diese Akzeptanz und Wohlwollen kommt auch irgendwie von Epikur. Also akzeptiere es so, wie es ist. Das heißt nicht, dass du nicht im nächsten Moment etwas unternimmst, um es zu ändern oder zu einen Schritt weiter zu gehen. Und das macht dich nicht hilflos, Akzeptanz. Im Gegenteil.
Ja, kommen wir zum Stoizismus, der ist das nächste, was hier geschrieben wurde, und das ist das Leben, Sinn des Lebens ist, mit der Natur in Einklang zu sein. Kultivierung von Gleichmut und Tugend, auch innerer Frieden, Freiheit von leidvollen Emotionen. Ja, ist schon ähnlich zu Epikur auf jeden Fall. Eine stoische Gelassenheit, ne? Dieses.
Genau.
Ja.
Die Stoiker haben diese Philosophie ich würde sagen, fast ein Naturgesetz für die Stoiker. Liebe Gott, gib mir die Kraft zu verändern, was ich verändern kann. Die Gelassenheit zu akzeptieren, was ich nicht ändern kann. Und die Weisheit zu unterscheiden. Und ich finde das eine sehr, sehr schöne Philosophie, die ich glaube, sehr viel in meinem Leben praktiziere. Es hilft enorm im Umgang mit letting go of suffering, also nicht unnötig leiden. Es war der Basis für unseren emotionalen Reaktionskreislauf.
Es sind auch die drei Zentren, ne?
Ja, es sind die drei Zentren.
Ja.
Also alles, was wir machen, basiert auf letzten Endes, was Altgriechen schon irgendwo im Ursprung zumindest angedacht oder in ihrer Philosophie ein bisschen was davon zu finden ist. Wir haben es nur ein bisschen hoffentlich auf eine andere Ebene gebracht. Ich hoffe, Normalität, Entschämen, einfach im Alltag, alltagstauglich machen.
Jetzt kommt auch noch was Interessantes. China, das antike China, also die Konfuzius,
ja,
ist das harmonische Miteinander der Lebenssinn innerhalb der Gesellschaft, erreicht durch moralische Selbstkultivierung und Pflichterfüllung, Menschlichkeit, Rechtschaffenheit und seine Rolle in der Familie und Gesellschaft vorbildlich erfüllen. Ist schon interessant, ne? Da hört man schon so die ersten Anzeichen von Kommunismus.
Ja.
Sozialer Einklang, Ordnung. Also das meine ich jetzt übrigens in dem Fall jetzt überhaupt nicht bewertend, dass man hier Kommunismus raushört. Das wollte ich nicht. Ich finde es nämlich auch eine schöne Art, wie man den Sinn des Lebens erklärt, diesen Einklang miteinander zu leben.
Absolut.
Daoismus, auch wir sind hier vor Christuszeit in China immer noch. Der Weg, also Dao heißt Weg, von Laozi, glaube ich, entwickelt, also der Daoismus, diesem zu folgen, also dem Weg zu folgen, und das ist durch Wu Wei, weiß nicht, wie man es ausspricht, die deutschen Worte sind nicht erzwingen, nicht eingreifen und ein Leben in Einfachheit, Natur, Nähe. Also du erreichst den Weg, den du gehen sollst, um den Sinn des Lebens zu gehen, durch nicht erzwingen und nicht eingreifen.
Mhm.
Auch schön.
Nicht erzwingen kann ich sehr gut mitgehen. Nicht eingreifen bin ich nicht ganz so sicher. Das heißt nichts tun, ne?
Ich glaube, wenn man es in dem Kontext sieht, wie er es wahrscheinlich meint, ist nicht eingreifen, würde ich eher interpretieren als sich dem hingeben und nicht dagegen ankämpfen.
Ah, ja.
Nicht dagegen ankämpfen.
Also praktisch, was wir als sich hingeben für empfangenes Bewusstsein bestreiten würden oder den inneren Weg. Ja.
Dann kommen die Inder mit dem Hinduismus. Im Hinduismus durchläuft die Seele den Kreislauf von Wiedergeburten.
Ja, genau.
Der Lebenssinn besteht letztlich darin, aus diesem Kreislauf auszubrechen und Moksha, das ist die Erlösung, zu erlangen. Also den Kreislauf der Seele. Den Lebenssinn besteht darin, aus diesem Kreislauf, das heißt der Kreislauf von Wiedergeburten, auszubrechen. Das heißt, du brichst aus dem Kreislauf der Wiedergeburt aus. Das erreicht man, indem man gemäß seinem Dharma, also seiner Pflicht und ethischen Ordnung lebt, positives Karma sammelt, ich glaube, das Wort kennt jeder, und durch spirituelle Übungen oder Hingabe die Einheit der individuellen Seele mit dem höchsten Brahman verwirklicht. Okay, das ist auf jeden Fall eine Anleitung, würde ich sagen.
Ja.
Da ist sehr
deutlich. Transformation von Dharma. Ja.
Mhm.
Ho'oponopono.
Ich finde interessant, ich meine, letztendlich ist es, was ChatGPT jetzt hier zusammenfasst, aber ich kenne den Hinduismus nicht gut genug, aber ich bin tatsächlich sehr interessiert daran, also im Hinduismus durchläuft die Seele den Kreislauf von Wiedergeburten. Der Lebenssinn besteht letztlich darin, aus diesem Kreislauf auszubrechen. dass du nicht mehr wiedergeboren wirst? Oder?
Ja.
Weißt du das?
Ja, also doch. Und wenn man die Seelenlehre nimmt, war der Hasselmann, dann würden die sagen, deine Lebensaufgabe ist, alle Seelenleben zu durchlaufen, um dich immer weiterzuentwickeln, transformieren, weiterentwickeln, vielleicht auch mit dem Effekt, alle Dame abzuarbeiten, aber letzten Endes, dass du irgendwann auf eine Bewusstseinsebene kommst, wo du brauchst, nicht mehr wiedergeboren zu werden. Es ist ein bisschen andere Art, dasselbe zu sagen, würde ich sagen. Okay,
ja, da kann ich, das kann ich nachvollziehen, ja.
Da ist nicht so viel Bedrohlichkeit drin, wie dieses, du musst so ein bisschen dich hart anstrengen, dein Dame schnell verarbeiten, keinen neuen Dame auslösen, damit du möglichst also, schnell aus dem Kreislauf aussteigst.
So klingt es nämlich hier und ich vermute, dass es so, ja, dass es eher so gemeint
ist. Und es ist in der indischen Kultur natürlich sehr vermischt, weil die Brahmanen, erstens, so habe ich viele Inder, die ich kennenlerne, kommen aus einer brahmanischen Familie. Ich weiß nicht, ob das wirklich so stimmt, ob die alle nach Europa gekommen sind. Ich weiß nicht warum. Aber auf jeden Fall sind das die, die eben alle anstreben. Und wenn du ein ganz normaler Inder, habe ich erlebt, die wollen dir was, zum Beispiel was zu essen anbieten oder so. Wenn die von niedrigen Kasten sind, dann berühren dich nicht. Nicht für sich, sondern um dich davor zu schützen, von einem untouchable berührt zu werden.
Ja.
Also die sorgen dafür, dass die nicht jemand anrühren. Und das fand ich schon, ich würde es in Frage stellen, ob das noch eine gute Idee ist, sich danach zu halten.
Ja, genau. Buddhismus. Der Buddhismus lernt, dass das Dasein von Dukkha, das ist Leid und Unzufriedenheit, geprägt ist. Also das Leben, das Dasein ist von Leid und Unzufriedenheit geprägt. Und der Sinn des Lebens besteht darin, dieses Leiden zu beenden. Durch Erkennen der vier edlen Wahrheiten und Befolgen des edlen achtfachen Pfades kann der Mensch Nirvana erreichen. Den Zustand der völligen Befreiung von Gier, Hass, Unwissenheit, in dem weiteres Leiden und Wiedergeburt erlöschen. Also die vier edlen Wahrheiten und den edlen achtfachen Pfad ermöglicht, das Nirvana zu erreichen.
Was waren die vier edlen Wahrheiten?
Vier edle Wahrheiten, ja.
Ja, was waren die?
Die werden hier nicht benannt.
Befreien von Gier, Hass, Unwissen und was noch?
Warte, ich frage mal kurz, was sind die vier edlen Wahrheiten und edlen achtfachen Pfades im Buddhismus? Die vier edlen Wahrheiten, so, also die vier edlen Wahrheiten kurz zusammengefasst. Die erste ist Dukkha, das Leiden. Das zweite ist Samudaya, die Ursache des Leidens. Nirodha ist die Aufhebung des Leidens. Und Magga ist der Weg zur Aufhebung. Und dafür ist der edle achtfache Pfad notwendig.
Eine sehr strukturierte Philosophie. Würdest du das nicht auch zustimmen?
Die Ursache des Leidens ist Begierde, Anhaften und Verlangen nach Dingen, die sich ständig verändern und unerreichbar sind. Die Aufhebung kann, das Leiden kann überwunden werden, wenn man Verlangen, Gier und Anhaftung aufgibt und loslässt. Das führt zu innerer Freiheit. Und dann musst du den edlen achtfachen Pfad gehen. Das sind rechte Einsicht, rechte Absicht, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, rechtes Bemühen, rechte Achtsamkeit, rechte Konzentration, rechte Anstrengung und rechte Einsicht, damit ist Weisheit gemeint. Schade, dass es nicht neun sind, ne?
Ja.
Ja, so. Ich glaube, das reicht zum Buddhismus. Judentum. Der Sinn des Lebens im Judentum besteht darin, die Welt durch gottesfürchtiges Handeln zu einem besseren Ort zu machen und Gottes Willen zu erfüllen. Durch das Befolgen der göttlichen Gebote der Tora und durch gutes Tun soll die gegenwärtige Welt geheilt werden. Ja, und die soll geheilt werden, um sie für die kommende Welt vorzubereiten. Also da steht die Beziehung zwischen Gott und Mensch im Zentrum. Der Mensch soll Gott nahe kommen und ein heiliges Leben führen. Hast du dazu was zu sagen oder wollen wir zum Christentum?
Christentum, bitte.
Nach christlicher Auffassung hat Gott den Menschen geschaffen, um Gemeinschaft mit ihm zu haben und in seiner Liebe teilzuhaben. Der Sinn des Lebens liegt daran, Gott zu erkennen, zu lieben und nach seinem Willen zu handeln, um Erlösung zu finden. Durch den Glauben an Jesus Christus und die Gnade Gottes werden die Sünden vergeben und ewiges Leben bei Gott ermöglicht. Das höchste Ziel des Menschen ist es schließlich, Gott zu verherrlichen und ihn ewig zu genießen. Das ist ja eine interessante Wortwahl hier. Also, auf jeden Fall, nach Gott zu erkennen, zu lieben und nach seinem Willen zu handeln. Und dieser Glaube an Jesus, eben die Vergebung der Sünden. Ich glaube, das ist wahrscheinlich, vermute ich mal, den meisten Leuten, die auch diesen Podcast hören, bekannt. Ich vermute mal, dass die meisten, die hier in Deutschland wohnen, Christen sind, im Großteil zumindest. Das war mir jetzt zumindest nicht neu.
Und wie hier können wir natürlich kurz erwähnen, dass Abraham, der Vater von Alttestament, Abraham Moses, ist der Vater von Christentum, Judentum. Also was heißt Vater? Aber als Prophet kommt er vor in Christentum, Judentum, Islam. Ich weiß nicht, ob er... Jesus kommt auf jeden Fall vor in Hinduismus, auf jeden Fall. Für den Altgriechen sowieso. Daismus und China, das weiß ich nicht. Und Buddhismus ist ja keine Religion in dem Sinne. Also es hat keinen Gott. Ne? Es hat Buddha, der vielleicht auch als... Aber die Tatsache, dass Abraham da in der Geschichte eine zentrale Rolle gespielt hat für einige, ich weiß nicht wie viele, aber einige von diesen Religionen, das finde ich schon eine super interessante Tatsache. Die viel zu wenig bekannt ist und viel zu wenig erforscht wird. Weil es natürlich die Gefahr mit sich bringt, dass eine Religion eben nicht mehr nur für sich und unter Umständen die Trennwände, die offensichtlich manche religiöse, ich sag mal, in die Organisation von organisierten Religionen legen Wert auf die Trennung. Und die Einzigartigkeit und die Identifikation, so wie ihre Religion ausgelegt ist, ich glaube, die fühlen sich ein bisschen bedroht, wenn man zu sehr betont, wie viele Figuren da eigentlich gemeinsam in dieser Religion sind. Ne?
Ja, und wie viel, also ich meine, für mich ist es bisher, und wir sind noch nicht ganz durch, ich finde mindestens noch 3 will ich machen. Bisher sind die für mich fast das Gleiche, nur in anderen Worten. Also genau, muss ich ganz klar sagen. Islam.
Genau.
Jetzt auch interessant.
Ja.
Im Islam wird der Daseinszweck darin gesehen, Allah, also Gott, zu dienen und zu verehren. Der Mensch soll sich Gott unterwerfen. Das Wort Islam bedeutet Hingabe. Indem er Allahs Gebote einhält, zum Beispiel die 5 Säulen des Islam und ein rechtschaffendes Leben führt, erfüllt er den ihm zugedachten Zweck. Und dafür wird ihm Gott im Jenseits die ewige Gemeinschaft mit Gott im Paradies in Aussicht stellen. Also, interessanterweise auch hier, das ein bisschen, beim Christentum habe ich das auch so ein bisschen im Gefühl, die Wortwahl. Ich weiß nicht, ob das ChatGPT jetzt ist oder ob das wirklich die Worte sind, die Islam, die Menschen, die Muslimen,
die sind immer übersetzt, Philipp.
Auch. Bitte?
Die sind immer übersetzt.
Aber was ich sagen will, für mich ist, also das Wort Islam bedeutet Hingabe.
Ja.
Und hier steht, der Mensch soll sich Gott unterwerfen. Ja. Das sind für mich 2 komplett verschiedene Dinge. Also, um nicht zu sagen, ich würde fast sagen, das Gegenteil. Unterwerfung hat wieder mit Erhöhung und, also, vielleicht ist es so, vielleicht gibt's Menschen, die den muslimischen Glauben haben, die hier zuhören, die uns sagen können, ob das Wort Unterwerfen und Hingabe synonym ist, ob das 2 verschiedene Dinge sind. Für mich fühlt es sich, Unterwerfung ist für mich was ganz anderes innerlich als Hingabe. Und mit Hingabe kann ich sehr viel anfangen, mit Unterwerfung nicht.
Es ist wieder diese Feinheiten, das braucht die Differenzieren und Präzisieren auf der Kopfebene, um dann tiefer einzusteigen auf die Erfahrung und die was bemerkst du im Körper. Unterwerfen hat einen gewaltvollen Aspekt.
Ja, so, ne?
Mhm.
Was Überhöhendes.
Man könnte das aber auch benennen, deine Intention und dein Willen und deinen stärkeren Willen, deinen Weg zu gehen und nicht der Weg des Egos.
Stimmt, stimmt.
Also man kann, da kann ich das an eine Stelle kann ich einfach, okay, was auf jeden Fall stimmt, ist, wir starken Willen brauchen, manchmal an dieser Kreuzung, um nicht rechts oder links zu gehen, sondern tatsächlich stehen zu bleiben, gut geerdet Praxis und erlauben, dass irgendwas sich Neues öffnet. Das ist Gesetz der drei, glaube ich.
Hm.
Diese Energie, diese reconciling energy, diese halt, haltende Energie, auf jeden Fall Bauchenergie. Und in dieser Sprache wird das benutzt als unterwerfen. Also die Energie, die Kraft findet dort eine Beschreibung. Aber ich glaube, wir würden das ein bisschen anders beschreiben. Aber ich glaube, das bezieht sich eventuell auf dieselbe Intention.
Ja, also finde ich auf jeden Fall spannend. So, die letzten beiden. Und das ist jetzt, ich glaube, die Hauptreligion haben wir durch. Und jetzt kommen nämlich nochmal zwei Persönlichkeiten, die ich interessant finde, weil die, also erstens Nietzsche, weil Nietzsche ja so eine Sonderstellung hat irgendwie in allem. Nietzsche diagnostizierte in der modernen Welt einen tiefgreifenden Nihilismus, das Entwerten der obersten Werte, wodurch das Leben scheinbar jeden Sinn verliert. Er hielt dagegen, dass der Mensch den Sinn seines Lebens selbst schaffen muss. Nur wenn wir Ziele und Werte finden, die uns begeistern, wird das Leben lebenswert. Ein Warum, also ein Zweck oder ein höheres Ziel, verleiht die Kraft, nahezu jedes Wie des Lebens zu ertragen. Durch die schöpferische Neuschaffung von Werten kann der Mensch dem Dasein affirmativ einen Sinn geben. Also was ich verstehe ist, es gibt keinen Sinn des Lebens, du musst ihn selber machen und wenn du ihn selber machst, dann hast du auch den Willen und die Kraft und den Grund für dein Warum.
Ja, 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 ja. Da würden wir nicht ganz mitgehen, oder?
Da würde ich auch nicht ganz mitgehen, nee, nee. Das ist, finde ich, eine sehr ego-behaftete Perspektive.
Ja, aber irgendwas ist drin, was dennoch resoniert. Das versuche ich gerade in Worte zu fassen. Also er hat auf jeden Fall etwas erkannt, dass wir uns nicht zurücklehnen können und jammern, dass wir nicht wissen, was der Sinn des Lebens ist.
Das stimmt.
Das wird ganz deutlich, es ist deine Aufgabe, es herauszubekommen.
Das stimmt.
Ich glaube, da würden wir noch mitgehen.
Da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich würde auch mitgehen in, dass du, wenn du das Warum kennst, das sagt er ja, ein Warum, also ein Zweck oder höheres Ziel, verleiht die Kraft, nahezu jedes Wie des Lebens zu ertragen.
Genau.
Also wenn du das Gefühl hast, du weißt, wofür du es tust,
ja,
dann ist die Möglichkeit, Leid zu ertragen, größer.
Ja. Ja.
Das würde ich auch bestätigen.
Absolut, absolut. Also wo ist der kleine Unterschied? Er erwähnt nicht das Wort Empfänglichkeit oder
ja, nur wenn wir, er sagt, nur wenn wir Ziele und Werte finden, die uns begeistern, wird das Leben lebenswert. Also das ist, vielleicht meint das anders, vielleicht ist es die Zusammenfassung jetzt auch wieder, es ist ja immer nur eine Kurzversion, aber es klingt sehr nach, ich muss etwas tun. Also so, ich habe Druck, ein Ziel, ja, einen Wert zu finden, der mich begeistert.
Und dennoch glaube ich, dass wenn man sich wirklich mit Nietzsche beschäftigt, und ich weiß es nicht, ich bin auch keine Expertin, es könnte sein, dass es uns genauso führt zu dieser Entdeckung für meinen Weg. Es könnte sein, ne?
Ich meine, dieser berühmte Ausspruch, den, glaube ich, sein bekanntester ist, Gott ist tot, wir haben ihn getötet.
Ja.
Davon halte ich sehr viel. Also das ist schon, da kann man lange drüber philosophieren. Ich glaube, darüber haben wir auch als Jugendliche sehr lange drüber so philosophiert. Okay, und die letzte Person, Viktor Frankl, finde ich ein schöner Abschluss, weil ich von ihm ganz viel halte. Er ist überzeugt, dass der Wille zum Sinn die zentrale Antriebskraft des Menschen ist und selbst unter extremem Leid wie in den Konzentrationslagern, wo er ja war, könne der Mensch einen Sinn finden. Etwa indem er leidvolle Umstände in eine innere Haltung des Trotz und der Würde verwandelt, in Liebe zu anderen Menschen oder im Erfüllen einer Lebensaufgabe. Entscheidend ist, dass der Mensch eine sinnstiftende Aufgabe oder Haltung findet und trotzdem Ja zum Leben sagt. Denn so kann unter allen Umständen Lebenssinn erfahren werden. Das sind schöne Worte für
dich. Sehr schön, sehr schön. Sehr schön.
Das Leben, hier ein Zitat, das Leben hat unter allen Umständen Sinn. Da bin ich 100. Hast du jemals in Frage gestellt, dass jedes Lebewesen einen Sinn in diesem Universum hat?
Ich habe wahrscheinlich nicht ganz so gedacht, das sind nicht meine Gedanken. Ich habe es aber nie angezweifelt im Sinne von, dass das Leben und Natur und die Erde Sinn macht. Ich glaube, diese Grundhaltung zu Evolution habe ich immer positiv gehabt.
Ich frage konkreter, hast du Menschen, bestimmten Menschen, den Sinn des Lebens abgesprochen? Die haben hier keinen Sinn in diesem Leben. Wieso?
Nein, die Sinn des Lebens nicht abgesprochen. Ich habe aber tatsächlich in Situationen, wo Leben erhalten wird durch sehr viel Medizin und Maschinen und so weiter, da habe ich schon mal gedacht, die könnten jetzt die Natur walten lassen.
Okay, das ist ja aber nicht Sinn des Lebens, sondern das ist ja Lebenserhaltung. Das ist
ja
körperlicher Leben.
Aber auch da ist da habe ich sogar mit einem Arzt lange diskutiert über die Ethik von Lebenserhaltung. Und das ist ein Sinn des Lebens für einen Arzt, hat er genauso gesagt. Das waren seine Worte. Also Sinn für meine Funktion als Arzt ist, Leben zu erhalten. Und ich will nicht derjenige sein, der entscheidet, an der Maschine abzustellen, weil das fühlt sich für mich so an, als wenn ich gegen meinen Sinn als Arzt handle.
Ja, ich glaube, dieses Maschine abstellen oder nicht, also dass er für seinen Sinn des Lebens diese Erhaltung, das ist ja letztendlich Teil des Hippokratischen Eid, ne? Also das kann ich schon verstehen.
Man könnte sogar sagen, dann hätte er gelistet. Also ich glaube, er wollte sein eigenes Leid reduzieren an ein Stück Verantwortung in einem solchen Beruf, wo du wirklich ein Intensivmediziner bist. Begegnest du halt diese Entscheidung sicherlich öfter. Und er wollte sein eigenes Leid damit reduzieren. Das finde ich auch genau richtig. Also es folgt schon dieses Bedürfnis, innere Praxis. Lass uns das nicht alleine entscheiden. Lass uns das Leid teilen, wenn wir alle zusammen entscheiden. Die Familie war sicherlich involviert, dass wir sagen, okay, wir stellen jetzt die Maschine ab. Und damit wird diese Person einschlafen. Die sind sowieso oft nicht mehr ansprechbar, schon in einem Zustand von Koma sowieso.
Hm.
Ja, das war ein sehr schöner Podcast heute.
Ja.
Ich habe das sehr genossen, mit dir zu sprechen und über den Sinn des Lebens nochmal zu sinnieren.
Ich auch. Also ich habe da lange nicht mehr explizit drüber gesprochen. Und ich find's schon spannend, ne, dass ich komme wieder zurück auf dieses Wort Wissenschaft. Wenn ich, das ist vielleicht so mein Abschlussthema, wenn ich überlege, was ist Wissenschaft? Wissenschaft ist dieses Erkennbarkeit, also Falsifizierbarkeit, immer wieder das Ähnliche erleben, wenn man die gleichen Experimente macht. Und diese Wiederholbarkeit, also es hat eine gewisse Beobachtungsfähigkeit, ne, so. Und wenn ich erlebe, alles, was wir hier gelesen haben über den Sinn des Lebens, von den Griechen über Religionen, über, bis hin zu Viktor Frankl aus der Kriegszeit, ich erlebe Wissenschaftlichkeit. Ich erlebe, dass die Antwort sehr ähnlich ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die antiken Griechen zur gleichen Zeit wie Konfuzius und zur gleichen Zeit wie Judentum nicht unbedingt voneinander abgeschrieben haben, weil die Technologie, also man erkennt jetzt noch Sokrates und Platon nicht als großen Reiser, der die Welt erobert hat. Und trotzdem haben sie ähnliche Sachen gesagt. Und für mich ist das...
Na, Sokrates und Aristoteles, die waren in eine Schiene, ne? Das ist...
Ja, genau. Also, aber das meine ich, die antiken Griechen haben sich jetzt nicht vermischt mit den, mit Konfuzius oder, und trotzdem, oder mit dem Buddhisten, aber trotzdem haben sie, die Worte sind komplett anders und der Weg dahin ist manchmal anders, aber irgendwie ist die Aussage die gleiche. Und,
das haben wir in 2000, glaube ich, in Toronto. Du kennst die Geschichte, wo wir in ein Kino waren mit Helen.
Mhm.
Kennst du die Geschichte? Und wir hatten.
Ja, sag sie mir nochmal, ja.
Wir haben Lea, sie war ein Lea Roche, die war sie ein bekannter Sufi, also Islam, wenn du so willst. Dann hatten wir Howard Adelson war ein jüdischer Rabbi. Dann hatten wir einen Buddhist, ich kann seinen Namen nicht erinnern, ich kann ihm dann sein Pferdisch, ich kann ihm sein Outfit erinnern, aber also ein Buddhist. Dann hatten wir einen katholischen Priester, dann hatten wir Helen als Psychologin und dann hatten wir einen protestantischen Minister. Und alle waren Enneagramma. Und zuerst hat jeder am Podium gesprochen, 20 Minuten über die Praxis, kulturelle, wenn du so willst, Ausleben von ihren Religionen. Und dann hat Helen die alle zusammen am Tisch gebracht und fing an, mit die zu interviewen, wie ein Panel. Und als jeder einzeln gesprochen habe, klang die Aussage, als wenn die komplett unterschiedlich unterwegs sind, was das Hauptthema ist, also die Praxis. Und so, es klang immer sehr unterschiedlich. Und dann kam dieses am Tisch, und dann hat sie interviewt und sie hat sie eingeladen. Und im Grunde, was ist der Sinn der Religion? Nicht unbedingt Sinn des Lebens, aber Sinn eurer Religion. Worum geht es, wenn du in der Mystiker-Ecke gehst? Was sagen die zu deiner Religion? Was ist so der Sinn von diesen Religionen? Und dann der ganze, ein Kino ist ein großer Raum, waren sehr viele Leute drin, aber diese Energie, dieses, es würde... Dieses staunende, oh, alle haben dasselbe gesagt. Also wenn du anfängst, die Eingangstour sehr unterschiedlich, aber durch dieses Panel-Interview und es kam immer tiefer und alle haben im Grunde dasselbe gesagt. Es ging immer um Liebe.
Hm.
Es ging immer um eine gewisse Ego-Aufgabe. Es ging um, ich kann es nicht kontrollieren, so eine gewisse Hingabe. Es ging um Vertrauen. Ja, also alle haben dasselbe gesagt. Und das ist schon eine von meinen sehr bewegenden Erfahrungen, die ich gemacht habe auf meinen Weg als Suchende.
Also fassen wir einfach ganz simpel zusammen. 1+1 ist überall auf der Welt 2 und Selbstentwicklung ist für jeden Menschen gleich.
Ja, ja.
Liebe ist die Antwort.
Ja, ja, ja. Und auch wenn der Weg sehr einzigartig ist für
jeden
Menschen. Man muss das ja immer, das Wort gleich, deutsches Wort gleich, gleich heißt dasselbe? Oder sag doch mal.
Ja, also gut, ich habe jetzt nicht auf, ist das Gleiche oder dasselbe geachtet. Ich weiß, da gibt es einen Unterschied, den habe ich jetzt nicht parat gerade.
Nee, brauchen wir auch jetzt nicht zu. Ich wollte nur wissen, ob es
aber ich meine damit, für jeden Menschen ist Entwicklung der Weg hin zu Liebe.
Ja, 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 und absolut.
Ist das alle Religionen, alle sind unabhängig davon auf die Idee gekommen, dass 1+1=2 ist und alle sind unabhängig voneinander auf die Idee gekommen, dass der Weg Liebe ist oder hin zu Liebe ist.
Der Weg Religion, wenn du den Sinn der Schule, der Religion nimmst, der Sinn zu leben ist derselbe Weg. Da achten wir auf dasselbe. Praxis, Inner Praxis, Vergebung und Erden und die drei Zentren und so weiter. Die Menschen, die Religion strukturieren und systemisch pflegen und ein System daraus machen, sind häufig Menschen, die Trennwände brauchen, ein Gefühl von Sicherheit zu bekommen für ihre eigene Religion. Und die Aufgabe, die wir jetzt haben in dieser Welt heute, ist genauso wie nationale Grenzen durchlässiger zu machen. Es ist diese Grenzen zwischen den Religionen zu erlauben, die Ähnlichkeiten zu erlauben, dass wir miteinander reden, weil wir so viel gemeinsam haben, und einfach interessiert zu sein. Ach, und ihr macht es aber da anders, oder ach, da, die, ihr seht das anders, ah, wir sehen das ein bisschen, dass man in Dialog, dass man miteinander spricht, eben diese Unterschiedlichkeit, wir können drüber reden, ne, mündliche Tradition. Es und, ist genau wie die unterschiedlichen Enneagrammstile.
Und ich merke, wir sind da auf der Ebene, wir haben ja immer diese drei Levels. Verhalten, Glaubenssätze, Energie. Und wir unterhalten uns einfach viel zu viel über Verhalten. Was machst du, was mach ich?
Ja,
und das ist das, wo auf dieser Ebene wird die ganze Zeit diskutiert. Du machst das, ich mach das. Ich mach's richtig, du machst falsch. Lass uns einfach weggehen, bitte, von der Ebene des Verhaltens.
Ja, ja. Ich habe gehört neulich, dass in irgendeiner Schule überlegen, die Ramadan einzuführen, dass alle Kinder Ramadan machen in der Zeit. Weil sonst hast du immer die Kinder, die ihr Pausenbrot mitbringen und können schön essen, und die armen anderen Kinder, die Ramadan einhalten müssen, wollen oder müssen, mussten zugucken und könnten Hunger haben und so weiter. Und das ist, das ist ein interessantes Problemchen. Wie gehen wir damit um, ne?
Aber das Thema machen wir jetzt nicht mehr auf,
Penn. Das machen wir nicht mehr auf, aber ich habe nur gedacht, in die Berührung tauchen natürlich auch die Problemchen auf, mit denen man dann halt.
Absolut. Ja, das ist dann eben Gesetz der drei, ne?
Ja, und das ist auch okay, ne? Das ist normal und das ist okay. Und we can agree to disagree. Und klar, es ist schwierig, solche Sachen. Wo gibt's Gebetsräume? Und also es gibt so viele Themen, die dann, darf man ein Kreuz hinhängen? Und also es gibt so viele Themen, wo ich denke, ach, wenn es wirklich um den Essenz geht, ist das wohl relativ egal. Aber wenn es um den Verhalten und das Praxis und Ausleben von einer Religion auf tagtäglicher Basis, kann es für manche Menschen sehr wichtig sein. Okay, Philipp, ich glaube, an diesem Punkt können wir sagen, danke, es hat Spaß mit dir gemacht.
Ja, ebenso.
Danke.
Dann bis bald.
Bis bald.
Ciao.
Ciao.